Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der das Werk seiner Hände niemals fallen lässt. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Das ist unfair, hat am Freitag im Kindergarten in Wiel ein Junge gesagt, da hatte ich die Geschichte erzählt, wie Simon mit Jesus Hilfe Fische doch noch ans Land ins Boot bekommt. Und er fand es unfair für die Fische. Ich hatte die Geschichte so noch nie als unfair empfunden, aber so gesehen hatte er ja recht, das ist unfair. Ich glaube, ihr Kinder, ihr seid ganz schön Experten für Sachen, die ungerecht sind und Expertin für, wenn es unfair ist. Unsere Tochter hat immer unfair gesagt, aber es war eins ihrer Lieblingsvokabeln. Das ist unfair. Und dieser Sonntag, da geht es um die Frage, was ist denn dann eigentlich fair? Was ist denn gerecht? Und da geht dieser Sonntag, das ist der Sonntag Septuagesime, der schon so ein bisschen Richtung Passionszeit guckt, der geht um diese Frage und ich glaube, dass unsere Gedanken noch sehr viel häufiger als an diesem einen Sonntag sich mit dieser Frage beschäftigen, weil so viele Sachen einfach unfair sind. In der Bibel heißt es, gerecht in Gottes Sinn ist gütig. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken und auch der Wochenspruch für diese Woche, der Kreis darum, der stammt aus dem Buch Daniel im 9. Kapitel und heißt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertraue nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Schön, dass ihr Expertinnen und Experten da seid. Aber gleich werdet ihr ja in euren Gottesdienst gehen. Vielleicht nehmt ihr die Frage aber ein bisschen mit. Das wäre doch toll. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ein Lied jetzt immer für euch. Für die, die das noch nicht so oft mitgemacht haben, haben wir es auch noch mal auf einen Zettel gedruckt. Vielen Dank, lieber Rainer. Immer und überall, das ist unser Wunsch für euren Gottesdienst. Für uns alle. Ihr dürft loslegen. Zu schnell an. Da waren wir noch gar nicht so weit. Beim Lied gleich wollen wir Kollekte einsammeln. Im Februar ist die Klingelbeutel-Kollekte für den Besuchsdienst und die Seniorenarbeit in unserer Gemeinde. Und nachher am Ausgang, da sammeln wir für einen Verein, den ich erst durch die Kollekte überhaupt kennengelernt habe jetzt. Das ist der Verein für Evangelische Verein für Adoption und Pflegekinderhilfe. Und da geht es um Sicherung, dass man Biografiearbeit machen kann. Die schreiben, dass in den Jahren von 91 bis 2014 400 Kinder aus äthiopischer Herkunft adoptiert wurden und dass es für die unfassbar schwer ist, wenn sie irgendwann sich mit ihrer Identität beschäftigen, überhaupt an Unterlagen dran zu kommen, weil es keine Akten gibt, das alles nicht so geordnet wie bei uns jetzt gelaufen. Und weil Herkunftssuche so wichtig ist, gerade im Heranwachsen und im Erwachsenwerden, ist es, glaube ich, ein ganz guter und sinnvoller Zweck, dass wir die unterstützen. Die haben Zugriff auf Akten und helfen den jungen Menschen dabei, ihre Wurzeln kennenzulernen und trotzdem ihr Zuhause zu behalten, in dem sie ja groß geworden sind. Dafür also die Spende am Ausgang und wir sammeln weiterhin über den Diakonie-Katastrophenschutz für die Ukraine. Gott segne Gabe und Gebende. Und wir singen Lied Nummer 452. Strophen 1 und 2 und 4 bis 5. Aber steht auch da dran. Übertragung, die für einen der Kirchentage entstanden ist. Ich fand die Übertragung so schön, den haben wir allerdings so nicht im Gesangbuch. Das ist der Psalm 31. Gott, wie unerschöpflich ist doch deine Güte, die du bereithältst für alle, die dich fürchten. Du zeigst die denen, die sich vor den Menschen in dir bergen. Du nimmst sie unter deinen persönlichen Schutz vor den Intrigen der Leute. Du versteckst sie in deiner Hütte vor den Hassreden und Verleumdungen. Gesegnet sei der Ewige. Wie wunderbar ist doch deine Güte, die ich erfahren durfte in bedrängter Stadt. Zwar dachte ich schon in meiner Bestürzung, ich bin dir aus den Augen geraten, doch du hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu dir um Hilfe schrie. Liebt den Ewigen alle, die ihr in Gott lebt. Der Ewige beschützt alle Zuverlässigen und vergilt reichlich denen, die hochmütig handeln. Seid stark und euer Herz sei mutig, alle, die ihr euch auf den Ewigen verlasst. Kommt, lasst uns anbeten. Du Gott, des Lebens, da sind wir. So wie wir sind heute Morgen, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Enttäuschungen und unserer Sehnsucht nach Leben, Liebe und nach Gerechtigkeit. Alles hat Raum bei dir. Komm uns nah und gib uns, was wir brauchen. Dein Segen und deine Kraft, so reichlich, dass wir davon leben und andere damit stärken können. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen.
Aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht auch hier ihr hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Halleluja.
Gemeinsam unseren Glauben bekennen, soweit ihm das gut möglich ist, dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Und wir singen, ich lobe mein Gott, das ist die Nummer 673. Sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Trump telefoniert mit Putin. Zwei alte, weiße Männer mit einem problematischen Verhältnis zum Rechtsstaat und ausgeprägten autokratischen Zügen schaffen Tatsachen ohne Rücksicht auf Verluste. Für die Ukraine bedeutet das eine Lose-Lose-Situation. Egal wie es ausgeht, die Menschen können dort nur verlieren. Das Leben ist nicht gerecht. Der Skrupellose hat leichter Erfolg als jemand, der sich an Regeln hält. Und wir kennen das doch alle, da sterben Menschen. Die hätte die Welt noch so dringend gebraucht. Die waren engagiert, irgendwie vorbildlich. Warum müssen die gehen? Und die Dreisten, die kommen irgendwie durch. Und die werden nicht mal bestraft. Ganz ehrlich, Mir fällt es manchmal schwer, dann nicht zu beten, Gott möge endlich die Ungerechten zu sich holen und doch die lange und segensreich wirken lassen, die das so kurz getan haben. Und seien Sie ehrlich, haben Sie nicht sowas auch schon mal gedacht und sich gleichzeitig, zumindest geht mir das dann immer so, gleichzeitig über sich selber erschrocken, dass man sich sowas wünscht. Das Leben ist nicht fair, singt nicht nur Grönemeyer. Auch die, die sich immer bio und bewusst ernähren, die kriegen einen Tumor und andere rauchen und trinken und werden dabei uralt. Krankheiten treffen die nettesten Kollegen und die hilfsbereite Nachbarin. Und der Ehrliche, der leidet und wird für die peinliche Panne verantwortlich gemacht. Wer sich wegduckt, kommt durch. Das Leben ist ungerecht. Daran leiden die Menschen bestimmt schon seit Kain und Abels Zeiten. Der Predigtext für heute, der bringt es auf den Punkt. Ich lese aus dem Buch Prediger, Kapitel 7, die Verse 15 bis 18. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Wir wissen über den Menschen, der diesen Text geschrieben hat, eigentlich wenig. Kohelet, das ist kein Name, so heißt das Buch oft auch. Das bedeutet sowas wie Versammlungsvorsteher. Und der Vorsteher religiöser Versammlungen, das war eben oft auch der Prediger. Und deswegen hat Luther dieses Kohelet dann mit Prediger übersetzt. Über sein Leben wissen wir wenig, nur so viel. Er lebte in einer Zeit der Krisen und da waren alte Sicherheiten ins Wanken geraten. Und eine dieser Gewissheiten, die so zu den Grundaussagen der israelischen Weisheit damals gehörten, das war, wenn du Gutes tust, wenn du fromm bist und die Gebote hältst, dann wird es dir gut gehen. Dann wirst du ein langes, glückliches Leben haben und die Bösewichte, die gehen elend zugrunde. In der Forschung nennt man das Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das ist gar nichts, was uns fremd ist. In den Entwicklungsstufen von menschlichen Persönlichkeiten ist es fast immer so eine Phase, wo Kinder auch so mit den Eltern, was für Wenn-Dann-Geschäfte haben. Und viele Votivschiffe in Kirchen und Tafeln erzählen von solchen Wenn-Dann-Deals mit Gott. Das ist also gar nichts, was irgendwie nur damals so war. Und das klärt ja auch die Frage, wie man leben soll, wie man sich verhalten soll. Ganz klar, für ein anständiges Leben halte die Gebote und dann wird Gott dich mit Gesundheit, Wohlstand und einem langen Leben belohnen. Gut sein zahlt sich sozusagen aus. Und nun kommt dieser offenbar lebenserfahrene Mensch in dem Text und kämpft mit dieser Einsicht. Der hat viel gesehen, das entnimmt man ja seinen Worten in dem Buch auch an anderer Stelle. Er fragt, er zweifelt und hat zunehmend einen skeptischen Blick auf die Welt. Die richtige Moral, das rechte Verhalten, der rechte Glaube führen offenbar nicht immer zu einem guten, gelingenden Leben. Ist also Gott ungerecht? Ziemlich modern traut er sich, diese Erfahrung, diese Wirklichkeit auszusprechen und nennt die Widersprüchlichkeit auch im Glauben beim Namen. Wir nicken dazu, klar, das kennen wir, Trump, Putin und so weiter. Aber wie soll man denn leben, wenn sich Gutsein offenbar nicht auszahlt? Ist es dann gar nicht so verkehrt, es so zu machen wie Trump und Co.? Hauptsache, es geht uns gut, me first. Die anderen müssen halt selber sehen, wo sie bleiben. Schau doch auf dich, zuerst nimm dir ruhig das größte Stück vom Kuchen. Vielleicht haben die anderen ja sowieso keinen Appetit oder sind allergisch. Und wenn sie halt doch gerne was vom Kuchen gehabt hätten, sei eben schneller, klüger, stärker. Können wir also ungehemmt unfair sein, weil es eh egal ist? Oder dann doch eher resigniert den Rückzug ins Private antreten und sagen, ah, die Welt ist so komplex, die Menschen sind schlecht. Für mich ist das nichts. Ich ziehe mich zurück in meine vier Wände, in meinen Garten, zu meiner Familie. Der Rest bringt ja eh nichts. Und beides, das merken Sie, wenn man es so schildert, beides fühlt sich falsch an. Das Leben ist nicht gerecht. was wir auch machen, wir können dieser Erfahrung einfach nicht entkommen. Und darum ist das macht Qualität als ersten Schritt so wichtig. Wir müssen das auch beim Namen nennen. Und dann kommt man wenigstens ein bisschen weiter und sieht, weder das eine noch das andere bringt was. Wer kompromisslos an Prinzipien festhält, kommt ebenso wenig zum guten Leben wie jemand, der letztlich zynisch gleichgültig wird. Und Qualität empfiehlt was in der Bibel eher selten ist, ein solides Mittelmaß. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und das andere nicht aus der Hand lässt. Und ich glaube, da geht es ihm eben nicht um so faule Kompromisse oder dass man gleichgültig wird. Der ist halt einfach realistisch. Unser Leben bleibt undurchsichtig. Und letzte Sicherheit, egal wie wir uns verhalten, letzte Sicherheit ist unmöglich. Und was aber hilft, da ist er ja auch relativ modern, finde ich, ist kluger Pragmatismus. Und dafür hat er dann auch etwas Besonderes auf Lager. Jetzt bringt er nämlich Gott ins Spiel. Erst hier, ganz am Ende seiner Überlegung, wird er da deutlich. Wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Wer also sich den Sinn für das Unendliche bewahrt, wer trotz allem, was ungerecht und unfair ist, wer trotzdem festhält an Gott und auf seine Güte vertraut, der wird am Ende mit Hoffnung belohnt. Und es ist die Kraft der Hoffnung dann wiederum, die bewirkt, dass mitten in dem Falschen doch gutes Leben sein kann. Aber das gute Leben ist vielleicht anders definiert. Davon handelt die Geschichte, die wir gerade in der Lesung gehört haben. Da ist jemand, der arbeitet hart. Der setzt sich ein um seinen Job, der kümmert sich, der verzichtet auf so manches, ist ja früh aufgestanden. In der Bibel heißt das, er erträgt des Tages Last und Hitze und er bekommt seinen ausgemachten Lohn. Aber ein anderer, der später dazukommt und weniger tut, bekommt genauso viel. Das ist ungerecht, so viel ist sicher. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir könnten in einen dieser arbeitenden Menschen reingucken, dieser fleißigen Frühaufsteher. Und da sehen wir vielleicht zuerst das Naheliegende. Der erinnert sich an all die Menschen, denen immer alles zufällt, nur er muss früh aufstehen und arbeiten. Und er regt sich auf und jammert, weil das Leben eben nicht gerecht ist. Aber vielleicht mit Qualität-Augen gesehen finden wir auf einen zweiten Blick auch noch was anderes. Der Arbeiter atmet nämlich durch und besinnt sich. Keiner lebt ja in Wirklichkeit nur aus dem, was er leistet. Irgendwann ist jeder und jede auf Gnade angewiesen. Jeder Atemzug ist eigentlich schon Gnade. Jeder Tag, jedes kleine Glück unverfügbar. Kostbar, eigentlich ein Geschenk. Und statt dann sich in seinem gerechten Zorn zu verlieren, sieht er auf das, was ihm gegeben wurde, den ausgemachten Lohn. Das ist, was ihn leben lässt. Und dann empfängt er das vielleicht doch zufrieden und dankbar. Gottes Furcht haben, das heißt auch anerkennen, dass wir nicht aus uns selber leben und dass wir auf Gnade angewiesen sind und dass wir dann auch sehen, was wir aus Barmherzigkeit alles empfangen. Wer Gott vertraut, der rechnet angesichts dessen, dass das eigene Tun immer irgendwie so unverfügbar mit dem Erfolg ist, der rechnet dann nicht nur mit dem, was möglich ist, was er machen kann, sondern er rechnet auch mit dem Unmöglichen, mit Gottes Gerechtigkeit. Und die ist überraschend, anders, Barmherzigkeit ist anders, die verändert, die macht lebendig, die verärgert auch manchmal, aber am Ende macht sie selig. Die Bibel erzählt davon immer wieder. Jona erfährt das, die Geschichte kennen wir gut. Der soll im Auftrag Gottes der Stadt Ninive den Untergang ankündigen und die hat es ja auch verdient. Und am Ende verschont Gott Ninive. Sehr zum Unwillen Jonas, der dann Gott so richtig trotzig vorwirft, ich wusste ja gleich, dass du gnädig bist und barmherzig und von großer Güte. Der hat sich geärgert über genau dieses, dass es auf einmal in all dem Ungerechten Gottes Gerechtigkeit gibt. Oder Zachäus, der erlebt, wie Jesus ihn völlig unverdient ins Herz schließt und das öffnet wiederum sein Herz und dann auch sein Portemonnaie. Ich glaube, Qualität geht es mit seinen Gedanken eben um nichts Mittelmäßiges, sondern um den Mut zur Mitte, um den Mut dazwischen sein auszuhalten und zwischen all diesem Falschen und Ungerechten an der Liebe Gottes dran zu bleiben. Und auch um den Mut, dann Gottes Spuren zu folgen. So mitten zwischen den Menschen einfach da zu bleiben, zu lachen, zu weinen, zu helfen. Und ich glaube, mit jedem kleinen Schritt, den wir dann trotz erlittener und erfahrener Ungerechtigkeit gehen, da werden ja dann auch ungerecht verteilte Lasten gerechter verteilt. Und da wächst Gutes, wo man es vielleicht auch gar nicht erwartet hätte. Reinhold Niebuhr, das ist ein amerikanischer Theologe, der hat ein kleines Gebet geschrieben, das ganz berühmt geworden ist, Sie bestimmt auch schon mal gehört haben, das eigentlich das ausdrückt, was Kohelet da sagt. Das ist ein weises Gebet, weil es um Weisheit bittet und auch gleichzeitig um das richtige Maß von Widerstand und Ergebung angesichts dieser ganzen Ungerechtigkeit in der Welt. Und das geht so: Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich glaube, es ist genau das. Und mit dieser besonderen Art von Mittelmaß, da können wir getrost den ganzen Trumps und Putins dieser Welt unsere Hoffnung entgegensetzen, mutig und stark und beherzt, um mal den Kirchentag zu zitieren, und dann trotzdem am Ende unseres Tagwerks entspannt und fröhlich das Leben genießen und uns über Gottes Geschenk freuen. Und Gott gebe uns zum Wollen das vollbringen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Und wir singen: Alles ist an Gottes Segen. Das ist 352. Folgendes noch bekannt geben. Sie haben es bestimmt beim Reinkommen schon gerochen. Im Anschluss an den Gottesdienst ist Kirchenkaffee. Wir gehen also gleich einfach eine Tür weiter und können noch ein bisschen zusammenbleiben. Ein Dankeschön schon mal an das Kaffeeteam. Und dann lade ich ein noch zu folgenden weiteren Termin am kommenden Dienstag. Das ist der 18. Februar, ist um 19:30 Uhr, also 19.30 Uhr, wieder Gesprächskreis mit Georg Plasker. Thema diesmal: Ich glaube an den Heiligen Geist. Die beiden anderen Termine sind, glaube ich, mehr zur Information. Wir haben am kommenden Samstag erst Konfi-Samstag, da arbeiten wir hier mit den Konfis. Und am Um 15 Uhr ist dann Presbyteriumstag. Da geht es darum, wie stellen wir unsere Gemeinde in Zukunft auf. Sie haben vielleicht von der Synode gehört oder sonst auch gelesen. Vieles verändert sich, Ressourcen werden knapp. Wie können wir unsere Gemeinde so aufstellen, dass auch die, die wir jetzt taufen, die noch ganz klein sind, vielleicht, wenn sie so alt sind wie wir, eine schöne Gemeinde hier vorfinden und das Evangelium hören können. Vielleicht begleiten Sie unsere Überlegungen sowohl mit den Konfis als auch mit dem Presbyterium, mit Ihren Gebeten und guten Gedanken. Dann laden wir ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr, mit Predikant Dripke und dem Posaunenchor. Oh, hätte ich mal vorher gelesen, wie schön, gar nicht gesehen. Das habe ich vorher irgendwie überlesen, das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Am kommenden Wochenende, ich erinnere auch nochmals das Kirchenkabarett in Harscheid. Ich habe gehört, dass es nur noch sehr wenige Karten gibt. Da muss man vielleicht ein bisschen Glück haben, dass es noch einen Platz da gibt. Habe ich noch was? Wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern, dann sind wir eine Gemeinschaft vor Gott gleicher Menschen. Wir sind alle gleich und Gott steht uns gleichermaßen zur Seite. Jeder und jede bekommt, was er oder sie braucht, an Kraft, an Trost und an Gottes Nähe. Ist das nicht ein Wunder? Und gemeinsam beten wir, wie Jesus selbst es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.